Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jaleh Zihuly und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jaleh Zihuly. Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich selbst am besten beschreiben als Mann oder Frau selbst. Anita, wer bist du?
Also, die Frage, wer bin ich, ist eine etwas überraschende. Aber ich würde mal sagen, das, was für mich selbst das Besondere dran ist, und man überlegt sich ja immer, hast du etwas, was du jemandem erzählen kannst? Und tatsächlich habe ich in den letzten 30 Jahren die Geschichte der Mikrobiomforschung mit beeinflusst, zu einem ganz wesentlichen Teil. Und ja, ich glaube, das hat mich geprägt. Es hat mich geprägt, weil es mir gezeigt hat, welche Möglichkeiten es gibt, über diese winzigen Wesen, die man nicht sehen kann, tatsächlich alles im Körper zu beeinflussen. Am Anfang war das für mich eher so, ja, ich habe damit eine Hilfe gesucht, die normale Medizin nicht geboten hat. Und dann allerdings siehst du tatsächlich, weil du immer mehr begeisterte Ärzte bekommst, Professoren, die wirklich in die Tiefe schauen wollen und die dann kommen und sagen, aber könnte das nicht, ja? Und vom Darm ausgehend haben wir dann einfach erforscht, welchen Einfluss hat das Mikrobiom zum Beispiel, ob Frau oder Mann, also in dem Fall die Frau dann schwanger werden kann, ein wesentlicher Punkt. Aber auch, wie hältst du Stress besser durch, ja? Also wie wirken diese Bakterien aufs Gehirn? All diese Dinge. Und da glaube ich, habe ich tatsächlich mit unseren Professoren, oder sagen wir es richtiger, ich habe sehr viel motivieren können, was Neues zu beginnen. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich ein Institut führe, in dem wirklich die Forschung die Nummer eins ist.
Super. Bevor wir darüber sprechen, und du bist heute Gast, weil du ein großartiger Mensch bist und auch ganz viel erreicht hast und natürlich das Thema Mikrobiom wir noch berühren werden. Aber was hat Anita mit 13 Jahren gemacht? Wo war sie und wovon hat sie geträumt?
Also ich weiß nicht, wie viele das nachvollziehen können. Also ich komme aus der wunderschönen Steiermark, ja, aus Fürstenfeld. Das kennt fast jeder von dem Song her, ja, ich will wieder heim. Also das haben viele schon gehört. Dort komme ich her. Und ich habe das unglaubliche Glück gehabt, einen Vater zu haben, der es wirklich, also er war schon etwas älter, und der hat tatsächlich seine Tochter, ich würde mal sagen, ein bisschen so zum Burschen erzogen, ja, nämlich weil er überzeugt davon war, ja, seinen Kindern auch Entscheidungswillen, ja, natürlich auch, sagen wir, diese Liebe zur Natur und alles das mitzubringen. Und was mich bei ihm am meisten beeinflusst hat, war, er hat immer wieder seine Freunde bei uns zu Hause gehabt und es hat mich fasziniert, weil die für ihn durchs Feuer gegangen wären. Und dann das Drama, ich war 9 Jahre alt und da ist mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Binnen 3 Tagen war er tot. Also ich konnte mich nicht einmal mehr von ihm verabschieden. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, meine Mutter und meine ältere Schwester waren nicht so wirklich tatkräftig. Ja? Das heißt, also, die waren mit der Situation völlig überfordert. Damals war es ja noch so, meine Mutter war zu Hause. Und so komisch das jetzt klingt, aber ich habe so im Alter von 9 oder 10 Jahren tatsächlich den Lead in der Familie übernommen. Ja, das hat sich dann natürlich fortgesetzt, weil wenn du merkst, du musst helfen, damit Dinge besser werden, ja, das kannst du dann nicht einfach nur auf die Familie beschränken. Und deswegen, das hat, glaube ich, viel beeinflusst. Aber mit 13, da hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich einmal werden möchte. Ich wusste nur, dass mich praktisch alles in der Schule interessiert hat. Ja? Einziger Gegenstand, der mich nicht interessiert hat, war Physik. Ja? Das war dann auch der Grund, warum ich nicht ins Medizinstudium eingestiegen bin. Aber es hat mich alles interessiert und deswegen habe ich wirklich gesagt, ich lasse das einmal auf mich zukommen, was wird aus mir werden, und habe mich eher auf die Menschen konzentriert. Einfach zu schauen, wie geht's denen, wie kann man mit ihnen kommunizieren.
Ich glaube, das verbindet uns auch und das ist ja, glaube ich, so vielleicht ein Attribut, das ist die Neugier, das ist die Demut und trotzdem auch dieses Begeistern eben für das Neue, für das in die Tiefe gehen und vielleicht auch erstmal Fragen stellen, ohne dass man sie gleich beantwortet. Und wir haben eine große Zuhörer- und Zuschauerschaft. Und vielleicht beginnen wir einfach mit einer sehr schwierigen Frage. Erstmal, wir wissen, dass wir ein Kilo mindestens Bakterien in uns, an uns tragen. Aber was ist das Mikrobiom?
Also, man muss es mal klar sagen, heute wird als Mikrobiom bezeichnet die Fülle aller Lebewesen im Körper. Ob das jetzt Bakterien sind, ob das Viren sind, ob das Pilze sind, das alles zählt zum Mikrobiom. Das heißt, nicht nur gute, auch schlechte. Aber das ist so, wie wir das auch kennen. Manchmal triggert dich ein Feind mehr als ein Freund. Ja? Also das heißt, die Bakterien vermehren sich oft wahnsinnig, wenn da ein Pathogen, also ein bösartiger Keim, in den Körper kommt. Das bringt die so richtig in Fahrt. Und das, was das Mikrobiom aber entscheidend, was man wissen muss davon, ist, dass tatsächlich alles in unserem Körper und auch auf unserer Haut und in unserem Gehirn in irgendeiner Form beeinflusst wird davon. Und man muss es auch sagen, ich glaube nicht, dass wir mehr als 50% davon wissen, was das ist, weil natürlich, wir kennen seit über 100 Jahren, dass Bakterien in unserem Darm zum Beispiel leben. Aber was wir erst seit dem Jahr 2000, also für mich ist das so ein großartiges Jahr gewesen, denn da gab es zum ersten Mal genetische Sequenzierung. Das heißt, auch die toten Bakterien, ja, konnten plötzlich identifiziert werden. Wir kennen Bakterien, die vor 25 Jahren kein Mensch gekannt hat, ja, wo wir sowohl, muss man jetzt klar sagen, von den wirklich Guten, aber auch von den echt Miesen, ja, die wir heute zum Beispiel im Krebsgewebe finden, ja, und die uns natürlich beeinflussen, wie kommen die da rein, warum gehen die hinein, ja, das sind alles Fragen rund um das Mikrobiom. Und vielleicht nur so, damit man sich's vorstellen kann, als ich mein erstes Probiotikum entwickelt habe, 1995, da war es so, da gab es insgesamt 15 Publikationen zum Mikrobiom. Ja? Vor 2 Jahren haben wir die Grenze von 25.000 Publikationen im Jahr überschritten. Also die Menge an Wissenschaftlern, Medizinern, die wirklich eine Begeisterung entwickelt haben, ja, die hat sich vertausendfacht.
Absolut. Also gerade auch die Diskussion, die du berührt hast, dass eben Bakterien in Tumorzellen sind und auch eben Krebs mit verursachen können.
Ja.
Also das sind ja Diskussionen, die sind neu. Das kannte man, begann mit dem Helicobacter, aber es geht noch viel weiter.
Ja.
Und wie du gerade sagst, und wir wissen, dass beispielsweise die Immuntherapien teilweise besser bei bestimmten Bakterienzusammensetzungen in der Krebszelle oder an der Krebszelle eben wirken und wir eben diesen Teil des Wirtes bisher ignoriert haben und auch in der Krebsmedizin dieses Microenvironment immer klarer wird und wir vielleicht auch mit den neuen Techniken auch verstehen, dass das gar nicht eben nur die Tumorerkrankung ist, sondern auch immer die Interaktion mit dem Immunsystem, ohne zu verschweigen, dass wir immer noch nicht wissen, wie das Immunsystem besteht. Aber das finde ich so großartig an dir, dass man mehr und mehr in die Tiefe geht, aber natürlich auch ganz neue Fragen kommen. Geht es um die Vorhersage? Geht es um die Prognose? Geht es um Prävention? Und reden wir über die Vorbeugung einer Krebserkrankung, einer kardiovaskulären Erkrankung? Und deswegen finde ich das so großartig, dass du dieses nationale, aber vor allem auch globale Netzwerk dieser Inselforscherinnen und Forscher auch so unterstützt hast. Und deswegen ist das großartig. Du beschäftigst dich ja sehr lange eben damit.
Ja.
Aber wie kam das dazu? Also warum hast du das gemacht?
Also.
Und wenn da 15 Publikationen noch da waren, würde man eigentlich sagen, reicht nicht.
Nein. Also die Geschichte ist eher eine traurige Geschichte. Nein, sie ist eine großartige Sache. Denn ich habe tatsächlich, also ich habe ganz was anderes studiert, habe mich vorbereitet darauf, tatsächlich, also meine Auslandsaufenthalte in Stanford, am MIT in Boston, das war alles bereits reguliert, weil mein Chef war überzeugt, ich werde seine Nachfolgerin als Universitätsprofessorin.
Welches Gebiet?
Tatsächlich alte Sprachen, das heißt mittelhochdeutsche Literatur, aber auch bis hinein ins Gotische. Also es interessiert tatsächlich ganz wenige. Ich fand es großartig, sich mit der Vergangenheit auch zu beschäftigen und daraus zu lernen, was die Zukunft macht. Aber, und dann habe ich mich tatsächlich verliebt. Also ich habe den Mann kennengelernt, das war die große Liebe auf den ersten Blick, von seiner Seite Gott sei Dank genauso wie von meiner. Er war selbst Mediziner, das heißt, ich hatte eigentlich so die Zukunftsaussicht, alles wird wunderbar. Wir haben nach 6 Monaten geheiratet, ein Jahr später kam mein Sohn und ich habe beschlossen, ich verlasse die Universität für diesen Mann. Ja. Aha. Und der hatte aber damals bereits eine Colitis ulcerosa ausgelöst, das muss man sich mal vorstellen, 10 Jahre vorher durch eine Reisediarrhoe. Pech gehabt. Ja. Und naja, ich habe mir gesagt, okay, er kann das, aber mir hat dann einer seiner Professoren mal gesagt, wissen Sie was, wir wissen so wenig, wo kommt das her und so. Aber sagen Sie mal, haben Sie schon von Ernährungswissenschaften gehört? Sage ich, ja, das interessiert mich sehr. Und er hat gemeint, wissen Sie, über Ernährung kann man vielleicht Einfluss auf so eine Darmerkrankung nehmen. Habe ich dann Glück gehabt. Gießen hatte gerade das erste Fernstudium. Und man glaubt es nicht, durch Ernährung, wir haben innerhalb eines halben Jahres diese schwersten Durchfälle, bis zu 20 am Tag, hatten wir im Griff. Alles war perfekt, ja, bis 12 Jahre später tatsächlich die Diagnose Dickdarmkrebs. Und 2 Jahre später war mein Mann mit 40 Jahren tot.
Wahnsinn.
Furchtbar. Also, und wir waren überall in Europa. Wir waren bei den besten Spezialisten. Man kann sich das nicht vorstellen, ja. Und du musst zuschauen und du kennst Krebspatienten, wie von dem Liebsten deines Lebens immer weniger wird. Ja? Wie du tatsächlich dann weißt, es sind noch 3 Tage, ich werde das nie vergessen. Ja? Und du verbringst diese Zeit mit ihm und er stirbt in deinen Armen. Und ganz ehrlich, da war auch mein Sohn dabei. Und auf einmal kam dieser Gedanke, was, wenn das genetisch ist? Was, wenn ich in 10 oder 15 Jahren wieder hier in der Klinik bin? Und in dem Moment wusste ich, dass irgendetwas übersehen worden ist. Und ich habe angefangen zu schauen, was ist vielleicht in Entwicklung? Und habe dann tatsächlich diesen Punkt bekommen, die Bakterien. Ja, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das ich einmal führen durfte. Und ich habe geschaut, was ist die beste mikrobiologische Universität der Welt? Die sind in Wacheningen gewesen, in den Niederlanden. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Kurs dort. Ja? Ich fahre dort eine Woche hin und schaue mir mal, ich möchte mehr über diese Bakterien wissen. Ja, und ich gebe es zu. Also einmal durch wirklich so eine fantastische mikroskopische Aufnahme gehen und du siehst, wie sich die bewegen, wie die interagieren miteinander. Also für mich war das wirklich nicht nur bereichernd, sondern mir war auf einmal klar, die sind es. Ja? Und ich habe halt Glück gehabt, denn ich glaube, etwas, was mich mein ganzes Leben lang ausgezeichnet hat, ich stelle sehr kritische Fragen oder ich stelle sehr tiefgehende Fragen. Und der Professor Rombauts, der damals der Chef war in Wacheningen, der sagte zu mir, Anita, das sind die besten Fragen, die ich je gehört habe, aber ich kenne die Antwort nicht. Aber die Fragen sind so gut, ich werde daran forschen. Und so wurde ich irgendwo eingebunden in diese Forschung.
Ja.
Naja, und dann war der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, mein erstes Probiotikum, das mache ich für meinen Sohn. Denn ich möchte das beste Probiotikum der Welt machen, um eventuell eine Chance zu haben, dass bei meinem Sohn das nicht genetisch weitergeht. Ja,
ja, und so kam es dazu. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht schon der Code auch der Wissenschaft. Jetzt gar nicht um die Publikation oder das Abarbeiten. Es geht eigentlich immer um eine Frage zu stellen.
Mhm.
Und das ist auch hohe Wissenschaft, dass man dann die Frage nimmt und sie dann in eine Struktur platziert, die eventuell diese eine Frage beantwortet, aber vielleicht 10 andere wieder öffnet. Und das ist das, was mir auch so in der Wissenschaft auch noch ein bisschen fehlt, diese Diskussion, weil das ist wahre Wissenschaft, ist einmal das Alte nicht zu wiederholen.
Mhm.
Und da bin ich auch sehr kritisch, weil wir eigentlich verpflichtet sind, auch entsprechend der Deklaration, dass wir Wissenschaft einmal für die Gesellschaft, aber auch die Ressourcen des Menschen, der zum Beispiel an der Forschung teilnimmt, nicht unnütz einsetzt. Und
ja,
deswegen wäre das, finde ich, großartig, wenn wir wieder in die Fragenformulierung gehen. Und das ist auch vielleicht der Unterschied zum Thema Künstliche Intelligenz.
Ja.
Weil im Suchen kann das wahrscheinlich uns schlagen, aber es geht um die Frage. Und es geht auch um die Perspektive.
Mhm.
Und auch vielleicht sich zu fragen, okay, ich kenne nicht die Antwort, aber vielleicht können wir gemeinsam eben uns auf den Weg machen, eine Frage zu beantworten, auf einen Weg, den andere auch weitergehen könnte.
Ja.
Und das finde ich so großartig, auch an dir, und finde es auch so spannend über eben Prävention, Onkologie, aber auch über das Thema Langzeitleben oder Überleben, ist ein seltsames Wort, zu diskutieren. Und du hattest gesagt, 25.000 Publikationen oder 50.000 war das?
25 im Jahr.
Genau, das ist der Wahnsinn. Und es begann mit 15 Publikationen, die wahrscheinlich kaum jemand gelesen hat.
Ja.
Auch das Thema Probiotika ist ja inflationär.
Ja, das, da muss ich sagen, da sprichst du einen sehr emotionalen Punkt bei mir an. Ich glaube, wenn man so wie ich eben, auch wenn es aus einer anderen Wissenschaft kommt, aber du kommst aus der Wissenschaft, ja, und was nicht bewiesen ist, das möchte ich jemandem anderen nicht zumuten, ja. Also für mich war es immer ganz, ganz essentiell, dass ich weiß, dass ein Produkt, das wir entwickeln, dass das tatsächlich auch wissenschaftlich in der Forschung zeigt, dass es das kann, was wir davon erwarten. Dass manchmal noch zusätzliche andere Dinge auftreten, das ist wunderbar. Aber rein, ich glaube immer, man muss Wissenschaft mit Emotion und Erwartungen und so weiter verbinden. Und das, was heute bei den Probiotika ist, ist vor 20 Jahren nicht der Fall gewesen. Vor 20 Jahren, unser erster Kongress für tatsächlich, also Mikrobiomwissenschaften, fand 2001 in Amsterdam statt. und Amsterdam damals großes Zentrum in diesem Bereich. Und da konnten wir auf der ganzen Welt 160 Wissenschaftler identifizieren, die dazu bereits publiziert hatten. 160, das ist gar nichts. Und das hat dann gedauert, ja, bis dann so innerhalb der nächsten 10 Jahre kamen wirklich großartige Studien. Ja, da kamen Studien, die tatsächlich gezeigt haben, dass diese Bakterien essentiell für unsere Gesundheit oder auch für die Entstehung von Krankheit sind. Und das wurde dann leider aufgenommen, dass das dann so große Joghurtfirmen haben dann gesagt, ja, wir machen ja auch Probiotika. Dass in einem Joghurt alle Bakterien tot sind, das haben die natürlich nicht gesagt. Ja. Aber es hat sich dann verflacht. Und dann auf einmal sind natürlich wahnsinnig viele aufgestiegen. Ja. Die gesagt haben, oh, fein, super, da nimmst du ein paar Bakterien, weiß eh keiner so recht, was es ist. Ja. Und du verkaufst sie dann einfach unter probiotisch. Und das ist das. Und da muss ich wirklich sagen, da gibt es mittlerweile, also große Ärzteorganisationen wie die Deutsche Gesellschaft für Probiotische Medizin, die tatsächlich jedes Jahr in großen Tagungen zeigen, was bringt die Forschung, und die heute auch den Mund aufmachen und sagen, probiotisch heißt tatsächlich lebende Bakterien, die wissenschaftlich untersucht sind und wo man weiß, dass sie für den Menschen einen Nutzen haben, ja. Und das ist nur leider, also ganz ehrlich, gerichtsmäßig oder was, kannst du das nicht einklagen. Das heißt, derzeit ist es eher so, dass der Mensch wirklich verlassen ist, wenn er nicht ein Arzt oder was ist und sich das anschauen kann. Du kannst reinschauen und kannst sagen, gibt es tatsächlich Forschung, zum Beispiel zur sogenannten Gut-Brain-Axis, also wo man den Einfluss vom Darm auf das Gehirn sich anschaut. Du wirst sehen, dass allein wir 20 Studien in diesem Bereich haben, ja. Aber der Laie tut sich da oft sehr, sehr schwer.
Also dieses Wort Probiotikum ist letztendlich nicht geschützt.
Nein.
Das müssen wir doch einfach mal so festlegen, unabhängig davon. Wie machst du das aber jetzt rein methodisch, ne? Also das Thema, gehen wir mal eben Depression oder eben Meteorismus, also Gase. So, das hat ja auch viel was mit Ernährung zu tun, mit Lebensstil zu tun, vielleicht mit den Nebenerkrankungen zu tun. Und das ist ja auch das Schwierige, dass eben das ja in der Regel immer multifaktoriell ist. Aber wie kriegen wir das runtergebrochen auf ein Produkt beispielsweise? Du hast das ja in den Studien immer wieder auch untersucht und belegt. Aber wie kriegen wir diese Confounder, die eventuell doch Einfluss haben, aber gar nicht untersucht oder berichtet werden, in diese Wissenschaft?
Also, es ist heute tatsächlich so, wir sind wirklich schon, also jetzt seit meiner ersten Studie sind 25 Jahre vergangen, und man muss sagen, diese Menge an interessierten Ärzten und Wissenschaftlern, die da inzwischen dazugekommen ist, das bringt schon sehr, sehr viel an Wissen, an Information. Aber wir schauen uns natürlich, bevor wir jetzt in eine Studie reingehen, ja, mit entsprechenden Fachleuten wie dir zum Beispiel, ja, genau an, wo sehen wir die Problematik, ja? Was glauben wir, was kommt wirklich aus der Haupterkrankung, und was sind die Dinge, die zum Beispiel die Ernährung ausmacht? Was machen vielleicht andere Medikamente aus, ja? Riesenproblem, Protonenpumpenhemmer zum Beispiel, echtes Problem, nur kostet nichts, kann sich jeder kaufen. Das heißt, wir schauen uns an, was beeinflusst tatsächlich diese Bakterien, ja? Und das Spannende ist nur, wenn ein Probiotikum wirklich, also wir nennen sowas indikationsspezifisch formuliert wurde. Also nicht eines und das wird für alles angewendet, sondern indikationsspezifisch formuliert mit Bakterien, weil du dir vorher schon überlegst, was sollen diese Bakterien verändern. Ja, es ist ja zu wenig zu sagen, sie sollen die Entzündung runterbringen. Ja, das ist zwar nett und ein wesentlicher Faktor, aber es kommen viele andere Dinge auch noch dazu, eben immunologische Faktoren, es kommen metabolische Faktoren dazu und so weiter. Das heißt, bis so eine Studie wirklich steht, ja, in allem und vor allem, bis wir auch oftmals dann ein neues Produkt entwickelt haben für diese Studie oder für diese Fragestellung, das kann 5 Jahre dauern. Ja, also das heißt, je sorgfältiger man umgeht, umso besser wirkt es auch. Und ich muss wirklich sagen, das sieht man sehr, sehr schön, auch allein bei uns. Also wir haben zum Beispiel mit der ersten Studie, die wir damals bei Onibiotic 10, das war gegen die antibiotika-assoziierte Diarrhoe, die ja ein Riesenproblem ist, da war es tatsächlich so, dass diese Studie sofort unter die 12 besten Studien der World Gastroenterology Organization aufgenommen wurde, weil die Aussagen, also dass die Studie selbst und so weiter so perfekt waren, das war überhaupt keine Diskussion. Eben große Publikation, American Journal of Gastroenterology und so. Und das macht schon sehr, sehr viel dann, dass man tatsächlich auch genau weiß, worauf wirkt es, ja. Und du brauchst nur selbst zu schauen. Du siehst ja bei deinen Patienten auch, nur den Krebs rauszuoperieren wird nicht reichen, ja. Sondern da muss sich etwas am Gesamten ändern. Und das würde ich schon mal sagen, wenn man sich so intensiv beschäftigt wie, also, ich habe das Glück, wirklich also mit mehreren 100 Professoren zusammenzuarbeiten und bei denen auch immer zu schauen, was gibt es bei denen Neues, wie können wir das auf unsere Entwicklungen anwenden. Und das führt aber dann zum Beispiel dazu, wir haben allein in den USA 3-mal in den letzten 6 Jahren gewonnen, the probiotic of the year, ja, also das beste Probiotikum der USA. Das kriegst du ja nicht einfach so, ja. Vor allem unser Unternehmen ist nicht so groß, dass wir uns das zahlen könnten oder sonst was, sondern wirklich die Begeisterung der Forscher, die da zuständig sind, die sagen, wow, das ist etwas, das ich auch tatsächlich meinen Patienten geben werde. Das ist tatsächlich etwas, was ich vielleicht selbst verwende oder wenn es meine Mutter erwischt, ja, dann kriegt die das auch.
Du bist ja auch eine extrem erfolgreiche Unternehmerin letztendlich, ne? Neben der wissenschaftlichen Expertise und Aktivität. Und du hast ganz klein angefangen, jetzt hast du ein globales Unternehmen. Was ist das Geheimnis eines Codes, eines Unternehmens, was gerade so im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Teams geht, wenn es eben eine bestimmte Größe eben überschreitet? Ist dir das bewusst?
Ja.
Und was ist der Code des Erfolges und was ist der Code des Misserfolges?
Also ich gehe mal auf deine letzte Frage zuerst ein. Ich glaube, dass ein Misserfolg sehr, sehr schnell kommt, wenn du einen Erfolg hast und dann glaubst, das muss immer so gehen und du bist nicht mehr sorgfältig genug in dem, wie du dieses Produkt entsprechend vorbereitest, ja, weil du dann vielleicht so, du schießt jetzt mal gleich mal auf die Schnelle nach, weil du einfach Geld schöpfen willst, ja. Und ich glaube, da ist dann wirklich sehr, sehr oft der totale Breakdown. Ja, da, das geht sich dann nicht mehr aus. Und ich glaube, bei uns hat es 2 entscheidende Faktoren. Das eine ist, ich bin ein Mensch, der wirklich bis ins Detail geht und alles absichert, weil du musst dir überlegen, wir machen Probiotika für schwangere Frauen, für Babys, denen du das ab dem ersten Tag gibst, ja, da kannst du nicht, das war zum Beispiel meine längste Forschungsarbeit, das hat, also von der Idee, bis es auf den Markt gekommen ist, tatsächlich 7 Jahre gedauert, ja, also, weil da bist du wirklich drin, aber dann bleibt das auch. Das verschwindet dann nicht in 2 oder 3 Jahren, sondern das bleibt 20 Jahre und ist nach wie vor da. Und ich glaube, mein größter Erfolgsfaktor sind meine Mitarbeiter. Ich glaube, weil jeder meiner Mitarbeiter weiß, ich arbeite nicht 18 Stunden am Tag, weil ich mir ein neues Auto leisten will, sondern ich arbeite das aus dieser Begeisterung heraus, tatsächlich für die Gesundheit von Menschen etwas zu verändern. Mhm. Und das bindet meine Mitarbeiter in einer Form an mich, dass es manchmal wirklich, ja, für mich manchmal ganz schockierend ist. Aber zum Beispiel, meine Leute sagen immer, we are family. Mhm. Ja, wir sind eine Familie.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dass man eben, was du einmal sagst, dass man über nachhaltige Produkte oder Strukturen schafft. Und das ist, glaube ich, auch in einer medizinischen Einrichtung nicht anders, die Nachhaltigkeit Standard zu verändern oder die Therapie oder die Patientenpfade zu optimieren oder zu verändern oder zu deeskalieren oder zu eskalieren, aber nachhaltig.
Ja.
Und auch den Zugang, Dinge zu verändern, die tatsächlich unmittelbar den Menschen zugutekommt. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was immer wieder vergessen wird. Und es ist eher um den Marathon geht, als um den Sprint. Weil einen guten Tag hat, glaube ich, jeder mal. Aber nachhaltig zu bleiben. Ja. Und aber gerade die Gesundheitswelt und auch die Medizin ist natürlich trotzdem sehr ökonomisiert. Ja. Und wir diskutieren über Kommunikation und wir wissen, dass der durchschnittliche Kontakt etwa 8 Minuten ist in einer Praxis. Und wie reden wir über Aufmerksamkeit, Achtsamkeit oder wenn wir über Prävention diskutieren oder über das Verständnis, warum jemand wann zu welcher Situation wie stark Schmerzen hat und was kann ich heute, morgen und übermorgen tun. Dafür fehlen, glaube ich, die Strukturen. Aber ich denke, dass auch das Thema Mikrobiom und auch das Thema Probiotikum uns vielleicht dabei hilft, auch uns noch mehr über Gesundheit Gedanken zu machen.
Was ist Gesundheit? Ja, das ist doch etwas, also ich gebe es zu, natürlich, weil ich jetzt langsam auf meinen 70er zugehe, da ist es schon so, dass du dir Gedanken darüber machst. Du machst dir Gedanken, werde ich bis zu meinem Tod es schaffen, gesund zu bleiben? Weil, man muss wirklich sagen, also bei mir ist es so, ich bin nie krank. Ja? Ich war sehr, sehr krank als Kind. Also ich hatte wirklich, ich war sogar das kränkste Kind in unserem Gymnasium. Also hatte wirklich die meisten Erkrankungen, Dinge, wo meine Lehrer oft gar nicht gewusst haben, was das war. Ja? Also, und ich habe das durch dieses tatsächlich diese Anwendung von entsprechenden probiotischen, präbiotischen Substanzen, ich habe das ins Gegenteil verkehrt. Aber das bedeutet für mich zum Beispiel ja nicht nur jetzt auf den Mount Everest gehen zu können, sondern es bedeutet für mich auch Humor zu behalten. Ja? Also gute Laune ist für mich für Gesundheit unglaublich wichtig, ja.
Absolut.
Ja, diese Dinge werden oft nicht berücksichtigt.
Absolut. Und so ist ja Gesundheit definiert über mentale, soziale und körperliche Gesundheit. Das ist ja die Definition der Weltgesundheitsorganisation. Anita, wir sind ja hier vor einer Popcornmaschine. Salz oder erstmal salzig oder süß?
Ja, also ganz ehrlich gesagt, und jetzt lach bitte nicht, ich habe in meinem Leben noch nie Popcorn gegessen. Das heißt, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht wüsste, was davon mir schmeckt.
Aber willst du denn mal Popcorn probieren?
Selbstverständlich. Gemeinsam schaffen wir sowas.
Gut, dann werden wir uns gleich Popcorn eben organisieren. Ja, das ist heute eine Premiere mit dem Popcorn und wir werden jetzt mal frischen Popcorn bearbeiten und das gleich auch zelebrieren.
Ganz, gut.
Aber ganz allein. Wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was ich dir natürlich niemals wünsche, es wäre wahrscheinlich nicht Popcorn, also vielleicht nachdem du es probiert hast, aber was wäre denn deine Henkersmahlzeit und wer würde sie denn kochen?
Mhm. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, also ich bin ein totaler Fan zum Beispiel von all diesen wunderbaren Wesen im Meer. Ja, das heißt also, ich würde eher so etwas nehmen. Ja, all diese von den Muscheln angefangen über Garnelen und so weiter. Also sowas wäre meine Henkersmahlzeit, ja, weil da muss ich zugeben, da werde ich schwach. Wirklich.
Und das würde dann in einem tollen Ambiente sein, aber es würde jetzt also keine spezifische Person, die das kochen würde.
Nein, das glaube ich nicht. Wobei, also ich gehe davon aus, wenn ich meinem Sohn sagen würde, das wäre mein letzter Wunsch, dann wird er alles dran setzen, dass das optimal ist und wird sich auch selbst möglicherweise dahinter stellen.
Wo kocht er denn?
Ja, er kocht. Ja.
Dann wird das sicherlich, auch wenn es natürlich extrem schwer werden wird. Würde meine Henkersmahlzeit ist ja Tagine mit Lamm und Backpflaumen mit Sesam.
Wirklich? Ja, gut, von zu Hause, natürlich.
Genau, aus der marokkanischen, sag ich mal, Küche. Das ist aber so meine Lieblings im Tagine gekocht. Das ist ja so eine Art Römertopf, über viele Stunden zubereitet, mit Kartoffeln, mit Sesam, mit Kurkuma, Ingwer und Pfeffer. Herrlich. Und dann mit Lamm in dem Fall, auch wenn ich versuche, mein Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Und Samstag ist ja eben auch mein Meeresfrüchtetag. Deswegen kann ich das wunderbar eben nachvollziehen. Also Anita, es ist großartig, dich kennenzulernen. Ich finde das großartig, wie du eben dich für diesen Dialog zwischen Wirt und Wirtin und aber auch mit den Erkrankungen eben einsetzt, auch gerade so transprofessionell, transdisziplinär, aber auch letztendlich global, die Menschen auch mit diesem Thema inspirierst, aber sie auch eben in Beziehung bringst. Ich glaube, das ist auch das, was uns beide im Sinne einer Weltbürgerschaft eben verbinden, und finde das großartig, dass du heute bei Weißbund warst. Und ob du zur Popcorn-Fan oder Esserin wirst, das verraten wir nicht.
Gut, perfekt. Ich bedanke mich bei dir, weil eines muss man ganz klar sagen. Du warst einer dieser Vorreiter, der sehr, sehr früh entdeckt hat, dass das Mikrobiom gerade bei deinen Patienten enormen Einfluss hat. Unser größtes Problem ist heute, dass es an den Universitäten noch immer nicht gelehrt wird, obwohl die Wissenschaft enorm groß ist. Und meine Hoffnung geht immer in diese Richtung, dass irgendwann tatsächlich dieses Studium in Richtung, was können diese Bakterien tatsächlich für uns Menschen gesundheitlich verändern, dass das ein Pflichtfach wird. Also vielleicht kannst du da was machen.
Auf der Suche nach dem Code des Lebens. Weißbund. Danke.